Deutschlandfunk. Der Tag.
When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America. And we still are.
Das war heute eine Ankündigung von Joe Biden.
The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom.
Auf die viele
more rights or fewer.
Lange gewartet haben.
I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent.
Joe Biden will es also nochmal machen. Eine zweite Amtszeit als US-Präsident.
That's why I'm running for re-election.
Joe Biden und seine erneute Kandidatur. Heute hat er diese Ansage gemacht und zwar mit einem Video bei Twitter hochgeladen. Doris Simon in Washington gibt uns gleich ihre Eindrücke. Wir reden außerdem heute über Berlin. Die neue Landesregierung will die Olympischen Spiele in die Hauptstadt holen und zwar im Jahr 2036. Olympia, Berlin, 36. Wir haben da einige Fragen. Niklas Potthoff beantwortet sie. Und ein Bahnthema heute. Aus immer mehr Ecken ist seit Wochen die Forderung zu hören, die Deutsche Bahn sollte aufgespalten werden, zerschlagen in unterschiedliche Einzelteile. Damit würde der Konzern endlich zukunftsfähig. Möglicherweise würden die Züge damit auch pünktlicher. Nadine Lindner erklärt uns das alles an diesem 25. April 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, wir gehen erstmal zu Doris Simon nach Washington. Hallo, Doris.
Ja, grüß dich.
Doris, Joe Biden hat dann heute das gemacht, worauf seine Anhänger ja lange gewartet haben. Er hat bekannt gegeben, dass er für eine zweite Amtszeit kandidieren will. Was hat er denn gesagt? Warum will er es nochmal versuchen?
Ja, Joe Biden will seinen Job beenden. Er hat 2020 ja angefangen in der Pandemie. Die Wirtschaft wankte damals, die Demokratie war gefährdet. Und jetzt, so sieht er es, will er Amerika retten und braucht deshalb eine zweite Amtszeit. In dem Video sagte er wörtlich, sei keine Zeit, die Hände in den Schoß zu legen. Donald Trump wird in dem Video weiterhin als die existenzielle Bedrohung Amerikas suggeriert, dargestellt, der Freiheit. Und dieses Freiheit ist ja ein uramerikanisches Thema, mehr oder weniger Freiheit. Und konservative Republikaner versuchen ja oft, diesen Begriff für sich zu besetzen, auf eine bestimmte Art, zum Beispiel die Freiheit, Waffen zu tragen, sich nicht vom Staat reinreden zu lassen. Und Biden, der wendet das in diesem kurzen Video und spricht von der Freiheit eben in Demokratie, die Freiheit selber zu entscheiden über seinen Körper, über Partner, über Schulbücher. Also einen Gegenentwurf sozusagen. Das ist ja das, was man auch in den Jahren seiner Präsidentschaft viel gehört hat, diesen Kampf um die Seele Amerikas, die demokratischen Freiheiten und was dazugehört. Gleichzeitig warnt er in dem Video eben, Republikaner würden Sozialleistungen wie die Rente kürzen, den Reichen Steuern erlassen. Dazu gibt es dann Bilder von Donald Trump, von der extremen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene oder von Floridas Gouverneur Ron DeSantis.
Doris, du hast es jetzt schon erwähnt, er hat diese Ankündigung heute nicht bei einer Rede gemacht oder bei einem öffentlichen Auftritt, sondern mit einem 3-Minuten-Video. Wir können da ja kurz noch mal reinhören.
Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect and treating each other with dignity. That we're a nation where we give hate no safe harbor. We believe that everyone is equal, that everyone should be given a fair shot to succeed in this country.
Thank you for choosing us.
Eine Präsidentschaftskandidatur also per Video bei Twitter. Welche Botschaft vermittelt Joe Biden da?
Naja, auch da geht er wieder 4 Jahre zurück. Genau vor 4 Jahren hat er genau mit einem Video damals seine Kandidatur für die Präsidentschaft angekündigt. Eine Kandidatur, wo viele gesagt haben, was will der denn? Da gab es andere Kandidatinnen und Kandidaten bei den Demokraten damals, die sahen viel aussichtsreicher aus. Und gegen Trump war sowieso die gängige Meinung, haben die eh alle keine Chance. Und damals in seinem Video vor 4 Jahren hat er unter anderem Bilder von den weißen Rassisten gezeigt, die in Charlottesville in Virginia marschierten. Und hat auch damals schon mal gesagt, dass es ihm um die Seele Amerikas geht in seinem Wahlkampf. Und darauf hat er heute verwiesen und gesagt, das tut es immer noch.
Okay, wir sprechen hier jetzt, Doris, um 3:05 am Nachmittag deutscher Zeit. Bei euch ist es später Vormittag, 11:05. Kann man denn schon irgendwie sagen, wie diese Ankündigung heute in Washington und in den USA ankommt?
Naja, du hast es selber gesagt, sie war erwartet. Joe Biden hat seit Monaten Hinweise gestreut, dass er es noch mal wissen will, dass er noch mal eine zweite Amtszeit will, seine Frau ebenfalls. Es war einfach nur die Frage, wann er es erklärt, wie weit er es herauszögert, weil so die gängige Meinung ist, und davon ist er wohl auch überzeugt, dass es besser ist für ihn, als Präsident rüberzukommen und nicht als Wahlkämpfer. Insofern gab es jetzt keine großen Überraschungen heute. Und die Partei steht ja auch seit einiger Zeit geschlossen hinter ihm.
Er will jetzt Wahlkampf machen, muss er ja. Und er muss für diesen Wahlkampf dann natürlich auch Geld eintreiben. Wie lässt sich das alles unter einen Hut bringen mit seinem eigentlichen Job als US-Präsident? Da hat er ja schon einen vollen Arbeitstag.
Ja, und deswegen glaube ich, dass er den Wahlkampf auch erstmal sehr niedrig halten wird, dass er wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, vielleicht sogar erst im nächsten Frühjahr, richtig einsteigen wird in den Wahlkampf mit Veranstaltungen. Und das wird auch eine Herausforderung, denn vor 4 Jahren war ja Pandemie, da passierte nicht viel, da gab es kaum öffentliche Veranstaltungen. Republikaner haben sich immer darüber lustig gemacht, wie Joe Biden, damals der Kandidat, im Keller seines Hauses in Wilmington saß und Videobotschaften verbreitete. Das wird anders, und ich würde tippen, dass er es so lange rauszögert, wie er kann. Auf jeden Fall die Veranstaltung. Er wird das tun, was er die letzten Monate schon wirklich ausgiebig gemacht hat. Er wird durchs Land reisen und bei den Leuten werben für das, was er als seine Erfolge sieht. Die sozialpolitischen und die großen industriepolitischen Gesetze, die sowohl eben Umwelt, aber auch Schaffung von Jobs angehen. Und wie gesagt, quer im ganzen Land. Und du hast das Geld angesprochen, ein ganz wichtiger Aspekt. An diesem Freitag gibt es hier in Washington ein erstes Zusammenkommen von großen Geldgebern, denn Joe Biden wird auch als Präsident mit dem Vorsprung viel Geld brauchen. Die letzte Kampagne, da sind bei ihm 1 Milliarde Dollar zusammengekommen. Und die Experten gehen davon aus, dass er dieses Mal noch mehr brauchen wird.
Welche Rolle spielt denn sein Alter? 80 Jahre ist er ja inzwischen.
Ja, die meisten Wähler sind nicht begeistert, dass beide Kandidaten so alt sind. Donald Trump ist 76, Joe Biden ist 80 Jahre alt. Selbst die Mehrheit der demokratischen Wähler hätte sich einen anderen Kandidaten gewünscht. Joe Biden spricht von sich aus nie über das Thema. Er mag es nicht, kann man vielleicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in den USA alte Menschen im Berufsleben viel normaler sind als in Deutschland und überhaupt in Europa. Nicht nur, weil sie arbeiten müssen, das müssen wirklich viele, sondern weil auch sonst fast alle eben länger arbeiten, für Geld oder ohne Geld, über die Pensionsgrenze hinaus. Und der Kongress ist voll mit alten Abgeordneten, vor allem mit alten Senatorinnen und Senatoren. Das soll jetzt nicht eine Entschuldigung sein für Joe Bidens Alter, aber das macht es ein Stück weit normaler. Aber tatsächlich, ja, gerade junge, progressive Wählerinnen und Wähler der Demokraten sind nicht begeistert, dass Joe Biden so alt ist. Denn es ist natürlich auch ein Faktor, wie nicht nur wie agil ein Präsident dann noch ist, sondern auch, was ist denn, wenn ihm was passiert?
Gibt es denn eigentlich bei den Demokraten irgendjemanden, der aufsteht und sagt, wir wollen diesen Mann nicht nochmal, lasst uns jemanden anders als Kandidaten aufstellen?
Nein, absolut nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Diejenigen, die vielleicht eine abweichende Meinung haben, reden nicht laut darüber. Es gibt wirklich keine Kritik an seiner Kandidatur. Selbst progressive Abgeordnete, die ansonsten durchaus mal den Mund aufmachen, unterstützen die Kandidatur. Das hat auch damit zu tun, dass Joe Biden in den 2 Jahren als Präsident nicht nur eine moderate Politik der Mitte unterstützt hat, für die er steht, sondern dass er auch Dinge getan hat, für die Progressive in seiner Partei kämpfen, auch viele junge Leute, wie zum Beispiel Durchbringen eines Gesetzes für erneuerbare Energien, für mehr Klimaschutz. Das hat kein anderer Präsident in dem Umfang vorher getan. Das heißt, da sind auch Anliegen eben von denjenigen, die sonst gerne mal protestieren würden, von ihm aufgenommen und vertreten worden. Und ich glaube, auch deswegen stehen Abgeordnete, Senatoren und andere Gouverneure in den Bundesstaaten dahinter. Und dazu kommt, dass in der Demokratischen Partei die Überzeugung da ist, dass Joe Biden, der schon vor 4 Jahren so wirkte, als sei er wirklich der schlechteste Kandidat von allen, dass der auch dieses Mal wieder gute Chancen hat, es zu schaffen und auf jeden Fall bessere Chancen als irgendein anderer Kandidat.
Doris, als Joe Biden vor 4 Jahren zum ersten Mal angetreten ist, da war ja die Frau an seiner Seite, seine Vizepräsidentin Kamala Harris, die große Hoffnungsträgerin. Zumindest haben damals viele sie so gesehen. Das Amt jetzt einfach an sie abzugeben, das war nie eine Option?
Nein, absolut nicht. Kamala Harris ist noch unbeliebter als Joe Biden, wenn es um Umfragen geht. Und auch viele in ihrer Partei glauben nicht, dass sie diesen Job wirklich gut machen könnte. Also ihr schlägt da schon sehr großes Misstrauen entgegen. Insofern war das offenbar nie eine Option.
Wenn du schon die Umfragen erwähnst, wie steht denn Joe Biden gerade da?
In der letzten Umfrage sagten weniger als 30% der US-Bürger, dass sie für eine Kandidatur Joe Bidens sind. Und selbst bei seinen eigenen demokratischen Wählern war es nicht mal jeder Zweite, der diese Kandidatur unterstützt. Das einzig Gute für Joe Biden ist, dass sich die Zahlen zumindest bei den Demokraten langsam verbessern, aber eben nur auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau.
Und das heißt jetzt alles, die USA steuern wieder zu auf ein Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump. Kann man das so sagen?
Stand heute ja. Keiner weiß natürlich, wie gesagt, beide sind ja schon etwas älter, was da noch alles kommt. Außerdem, bei den Demokraten ist die Sache jetzt klar. Die zwei Mitbewerber, die es gibt, haben überhaupt keine Chancen, Marianne Williamson und Robert Kennedy Jr. Bei den Republikanern ist offiziell ja noch alles offen, wer deren Präsidentschaftskandidat wird. Aber Donald Trump liegt so weit vorne und die Werte seines schärfsten Konkurrenten, der seine Kandidatur noch nicht öffentlich erklärt hat, Ron DeSantis, sind in den letzten Wochen schlechter geworden, sodass wirklich alles danach aussieht, dass es wieder ein Remake wird von 2020, Trump gegen Biden.
Also, Joe Biden hat es heute offiziell gemacht. Er will wieder kandidieren für das Amt des US-Präsidenten. Doris Simon in Washington, vielen Dank für diese Analyse.
Gerne.
Olympische Spiele in eine deutsche Stadt holen. Das hat zuletzt vor über 50 Jahren funktioniert bei den Sommerspielen 1972 in München. Seitdem hat es mehrere Versuche gegeben, so etwas zu wiederholen. Alle sind gescheitert. Auch weil dieser ganze Gedanke, so ein teures Sportevent auszutragen, bei uns in Deutschland nicht besonders populär ist. Jetzt will es trotzdem nochmal eine Stadt mit Olympia versuchen, und zwar Berlin. Niklas Botthoff aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion beobachtet das für uns. Hallo Niklas.
Hi.
Warum wird so eine mögliche Berlin-Bewerbung für 2036 gerade aktuell?
Ja, vor allem liegt das daran, dass der Deutsche Olympische Sportbund das letztes Jahr wieder so ein bisschen angestoßen hat, Ende letzten Jahres. Auf der Mitgliederversammlung haben sie gesagt, komm, lass uns doch nochmal grundsätzlich schauen, kriegen wir das eigentlich hin? Eine Bewerbung einer deutschen Stadt für die Olympischen Spiele. Seit 1972 gab es ja eben keine, seit den Olympischen Sommerspielen in München. Man ist oft gescheitert mit Bewerbungen. Und da gibt es jetzt eine Landesregierung, die sich da so ein bisschen drauf gestürzt hat. Und zwar die Berliner tatsächlich.
Was sagt die dazu?
Also die hat in ihren Koalitionsplänen, hat die schwarz-rote Regierung tatsächlich gesagt, ja, wir könnten uns das vorstellen, wir wollen das nach vorne bringen und haben das auch so ein bisschen begründet damit, dass man ja eigentlich die Infrastruktur schon hätte. Also man müsste gar nicht so viel Geld bezahlen, ist da so das Wording. Und hat dann nach vorne gestellt, dass man doch davon profitieren würde, weil man könnte ja quasi die Sportstätten, die man schon hätte, sanieren, modernisieren und danach stünden sie der Stadt wieder zur Verfügung. Und das wurde relativ positiv jetzt hervorgehoben, dass man das vielleicht nutzen könnte für eine Berliner Olympia-Bewerbung, für konkret die Olympischen Sommerspiele 2036, also in 13 Jahren dann.
Wie könnte so eine Bewerbung denn aussehen? Worauf könnte die Stadt Berlin und worauf könnte natürlich auch der Deutsche Olympische Sportbund da besonders setzen?
Also ich finde, es ist schon auffällig, dass kommunikativ sehr aufgepasst wird nach den letzten gescheiterten Bewerbungen, wo man da ansetzt. Da geht es ganz oft um den Faktor Nachhaltigkeit, was natürlich im Zusammenhang mit so gigantischen Spielen erstmal seltsam klingt. Aber genau darum soll es eben gehen. Auch der DOSB hat gesagt, beziehungsweise der Vorstandsvorsitzende Thorsten Burmester im letzten Jahr, dass man zu 100% auf bestehende Stadien zurückgreifen will, bestehende Hallen zurückgreifen will. Also Neubauen soll es eben nicht geben. Das ist, glaube ich, immer dieses Schreckgespenst bei Olympia. Da wird die halbe Stadt umgebaut. Und darauf wird eben gesetzt, wir halten die Kosten gering. Wir machen das Ganze so nachhaltig wie noch nie. Die nachhaltigsten Olympischen Spiele fällt da gerne mal als Wording. Und so ein bisschen in dieser Richtung wird das Ganze jetzt beworben.
Niklas, ich sehe dich dabei so ein bisschen lächeln. Ich nehme an, du traust dem nicht so ganz.
Ja, ich finde, das ist natürlich ein nobles Vorhaben, das nachhaltig und kostengünstig zu betreiben. Aber das ist bei Olympia eben nicht mal einfach so getan. Als Olympia letztes Mal Thema war, 2014, da hat Berlin auch für den Bau und Sanierung der Sportstätten zumindest mal 2,4 Milliarden Euro eingeplant. Es kommen natürlich viele andere Kosten dazu. Ne? Also wir reden hier über Sachen in der Stadt, die noch umgebaut werden müssen, Infrastruktur, Unterkünfte vielleicht, Stadtentwicklungsprojekte. Und wenn man sieht, die Spiele in Tokio zum Beispiel, die hatten auch mit 6 Milliarden Euro Kosten geplant. Am Ende waren es dann fast 10. Und die russischen Winterspiele in Sotschi zum Beispiel, da lag man am Ende bei 21,9 Milliarden Euro. Natürlich, es muss nicht so teuer werden, aber es sind dann doch meistens höhere Kosten mit so Spielen verbunden, als man sich das eingestehen will. Zumal man ja sagen muss, man entscheidet das ja nicht alleine, sondern man hat da auch mit dem IOC zu tun. Und die haben da ein Wörtchen mitzureden im Endeffekt.
Und wie läuft da die Debatte? Ich meine, das IOC wird ja auch in vielen Kreisen nicht ganz unproblematisch gesehen, so ein bisschen wie die FIFA. Da würde man sich an eine Organisation binden, bei denen man auch nicht unbedingt alle Ziele teilt.
Ja, und Tobias, ich glaube, das ist auch ein bisschen beidseitig. Ich glaube auch, das IOC hat sich angeschaut, wie Deutschland die FIFA kritisiert hat während der Fußball-WM in Katar. Und das IOC entscheidet im Endeffekt auch, wo solche Spiele stattfinden. Und die werden sich dann auch überlegen, in welches Land vergeben wir gerade Spiele, wie gehen die mit uns um. Aber ganz klar, in der deutschen Bevölkerung gibt es viel Kritik, auch meiner Meinung nach berechtigte Kritik am IOC, die ja gerade erst im März die Empfehlung rausgegeben haben, russische und belarussische Athletinnen und Athleten wieder in Wettkämpfen zuzulassen. Das wird sehr umstritten gesehen und man weiß ja jetzt noch gar nicht, was da in den nächsten Jahren passiert, wie sich dieser Verband oder die Beziehung zum Verband in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Weil man kann jetzt schon sagen, so richtig gut ist sie nicht, die Beziehung.
Mhm. Niklas, dann lass uns noch auf einen anderen Aspekt gucken. 2036, Sommerspiele, das wäre genau 100 Jahre nach den Nazi-, Hitler-, Riefenstahl-Olympischen Sommerspielen von 1936.
Mhm.
Wie problematisch wäre das?
Das fällt natürlich sofort ins Auge, dieser Vergleich. Es wird auch von Seiten der Berliner Landesregierung jetzt schon so ein bisschen in die positive Richtung gedrückt, im Sinne von, wir könnten da ja ein Zeichen setzen. Also die Möglichkeit zu zeigen, wie hat sich unsere Gesellschaft in den letzten 100 Jahren verändert von eben diesen Nazi-Spielen. Da geht es eben darum, ja, wie können wir aufklären, wie können wir die Erinnerungskultur so ein bisschen wachhalten. Es ist aber auch ganz klar, dass es da Kritik gibt von Seiten der Linksfraktion zum Beispiel, auch von der sportpolitischen Sprecherin der Grünen, Clara Schädlich, die hat jetzt auch gewarnt. Das kann auch zu Unverständnis führen, wenn man so etwas nicht ganz genau und richtig kommuniziert. Da liegt natürlich so ein gewisses Potenzial drin, dass 100 Jahre später eine Art Wiedergutmachungsspiele dort stattfinden würden. Andererseits, wenn man das nicht ganz genau kommuniziert, hat das natürlich einen Beigeschmack.
Du hast jetzt schon angesprochen, in den letzten Jahren gab es zwei deutsche Olympia-Kampagnen, muss man sagen. Die sind beides Male an Bürgerentscheiden gescheitert in München und in Hamburg. Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, wie die Berliner Bevölkerung so eine Bewerbung sehen würde?
Also man müsste wahrscheinlich am ehesten gucken, wie sie das letzte Mal darüber gedacht haben. Denn als in Hamburg die Entscheidung getroffen wurde, da war Berlin ja quasi schon raus. Vorher war Berlin noch im Rennen, eben um die Austragung. Da gab es mal eine repräsentative Abfragung. Da waren 55% dafür. Das ist knapp. Und wenn man bedenkt, dass in der gleichen Befragung der Wert von Hamburg höher lag und die Bevölkerung ein Jahr später dann doch dagegen gestimmt hat, ist es auch schwierig, diesen Zahlen jetzt so richtig Glauben zu schenken. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, finde ich, dass es in der Bevölkerung auch in Berlin wie in Hamburg und München eine sehr umstrittene Kiste ist, ob man da wirklich eine Zustimmung bekommt bei mehr als der Hälfte der Bevölkerung.
Wie sieht denn jetzt für diese Berliner Kampagne der weitere Zeitplan aus?
Ja, der DOSB will zumindest bis Ende des Jahres ein Konzept für eine Bewerbung zusammenstellen. Es ist ja auch noch nicht so ganz klar, ob es dann Berlin wird. Es gibt ja durchaus noch andere Interessentinnen und Interessenten. Da muss Berlin jetzt mal ein bisschen mitgucken, denn der DOSB will keinen Wettkampf zwischen Städten diesmal. Das, was es 2015 gab, Hamburg gegen Berlin, das will man nicht. Man will mit allen Beteiligten sprechen und dann einen Kandidaten auswählen, der quasi ins Rennen gehen soll. Und da wird bis nächstes Jahr noch einiges passieren. An Debattencamps, um die Leute mitzunehmen. Man will mit Sportverbänden, mit Kommunen reden, aber auch Leute aus dem Innenministerium sind beteiligt. Also man will wirklich klar machen, wir machen nichts ohne die Bevölkerung. Und deshalb wird es natürlich noch eine Abstimmung geben. Und zwar nächstes Jahr soll das sein, in der zweiten Jahreshälfte, vermutlich September. Das ist gerade so angesiedeltes Ziel. Und das ist natürlich ein ganz cleverer Zeitpunkt, weil das ist nach der Fußball-EM in Deutschland, nach den Olympischen Sommerspielen in Paris, da werden wir alle die Bilder vor Augen haben, wie schön so ein Fest sein kann, hoffentlich. Und da kann man natürlich darauf setzen, dass vielleicht ein, zwei Menschen mehr als sonst sagen, doch, das ist eine schöne Idee. Darauf müsste Berlin dann hoffen.
Also Berlin, die neue Berliner Landesregierung will die Olympischen Sommerspiele 2036 nach Berlin holen. Niklas Potthoff aus unserer Sportredaktion hat das alles für uns immer auf dem Schirm. Danke dir vielmals, Niklas.
Ja, sehr, sehr gern.
Und wir müssen heute auch über die Deutsche Bahn reden. Eisenbahn, Schienenverkehr, Fernverkehr, ÖPNV. Das spielt bei der CO2-Einsparung hier in Deutschland eine entscheidende Rolle. Viele sagen aber, die Bahn ist nicht zukunftsfähig. Das Unternehmen muss eigentlich völlig neu aufgestellt werden, um diese wichtige Rolle auszufüllen. Und immer häufiger ist deshalb in den letzten Wochen von einer Aufspaltung, von einer Zerschlagung der Bahn zu hören und zu lesen.
Nun, ich bin froh, dass der Vorstoß kommt. Besser spät als nie, sage ich als erstes.
Einer, der diese Idee unterstützt, ist Klaus Weselski, der Chef der Gewerkschaft GDL.
Das, was der Bahnvorstand uns in den letzten Jahrzehnten geboten hat, hat zu dem geführt, was wir hier alle erleben. Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit.
In der SPD, bei der Verkehrspolitikerin Dorothee Martin, da kommt so eine Schocktherapie dagegen gar nicht gut an.
Das findet nicht unsere Zustimmung und ist auch ein Konzept, ich möchte es mal so sagen, aus der Mottenkiste.
Unsere Verkehrsexpertin ist Nadine Lindner. Sie kennt die Pros und Cons dieser ganzen Diskussion in- und auswendig. Ich habe sie vorhin gefragt, wer diese Debatte zur Bahnaufspaltung denn eigentlich losgetreten hat.
Das ist total interessant zu sehen, weil es ist jetzt nicht nur einer oder eine, die diese Debatte gestartet hat, sondern das sind gleich mehrere. Der aktuellste Vorstoß kommt von der Monopolkommission. Das ist ein unabhängiges Gremium, was in Bonn ansässig ist, berät die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen. Da gab es schon einen Vorschlag zum Thema Trennung von Netz und Betrieb bei der Deutschen Bahn. Dann gab es, das ist ein paar Tage länger her, aus der CDU-CSU ein Eckpunktepapier mit dem Titel Bahnreform 2.0. Da geht es um die Idee, dass Schienennetz, Energieversorgung, Betrieb von Bahnhöfen vom Konzern, also das heißt vom eigentlichen Fernverkehr, zu trennen. Maßgeblich ist das vom CSU-Verkehrspolitiker Ulrich Lange verfasst worden. Und dann gibt es noch den Bundesrechnungshof und der beklagt schon seit einiger Zeit einen Kontrollmangel des Bundes bei der Deutschen Bahn und kann sich auch eine Zerschlagung vorstellen. Und das hat so in den letzten Tagen, ich würde sagen, so in der Ballung dann doch dazu geführt, dass es da eine Debatte gab. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass diese ganzen Kerngedanken dieser Trennung von Netz und Betrieb jetzt nicht völlig neu und revolutionär sind, sondern wenn man sich das anschaut, dann sind es so im Kern Debatten, die man teilweise schon seit 2009 dann immer wieder auch in die politische Debatte einspeist. Man sieht, du hast eben den großen, ja, wie soll ich sagen, Veränderungsbedarf bei der Deutschen Bahn angesprochen. Wenn man einen kurzen Blick vielleicht darauf wirft, wie sieht es im Moment eigentlich aus, sieht man die Deutsche Bahn, das ist ein Konzern, der in eine Vielzahl von Unternehmen untergliedert ist, also zum Beispiel Deutsche Bahn Fernverkehr, Deutsche Bahn Regio, Deutsche Bahn Cargo, Schienengüterverkehr, ganz wichtig, wird häufig vergessen. Und dann halt aber auch die Konzerntochter DB Netz, die die deutsche Eisenbahninfrastruktur betreibt. Eines der größten Schienennetze in Europas, 33.000 Kilometer in etwa in Deutschland. Die Bahn ist als Aktiengesellschaft organisiert, befindet sich aber vollständig im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland.
Okay, Nadine, könntest du uns dann einmal ganz konkret erklären, wie könnte so ein Aufspaltungsmodell für die Bahn aussehen?
Also wenn man sich jetzt anschaut, was die Monopolkommission da vorgeschlagen hat, hat man zwei Firmen beziehungsweise vielleicht präziser zwei Gesellschaften vor Augen. Das heißt, eine, die den eigentlichen Verkehr der Züge organisiert, also wo man dann einsteigt. Ich habe das Gefühl, vor allem im Fernverkehr, das kann dann über private oder privatisierte Anbieter erfolgen. Es muss nicht staatlich sein, aber da hat man quasi eine gewisse Spannbreite in der Organisation. Interessanter ist dann, was man sich für das Schienennetz überlegt hat. Das soll dann in staatlicher Hand bleiben. Ähnlich das CSU-Papier, da stellt man sich dann einen direkten Zugriff aus dem Verkehrsministerium, das heißt dann zum Beispiel auch vom Bund, auf das Schienennetz vor. Ziel dieser Unternehmung ist, dass man stärker politisch steuern kann, was beim Thema Netzunterhalt, aber auch Netzgestaltung passiert. Wenn man sich das ein bisschen anschaut, ich hatte eben den Fernverkehr schon angesprochen, da sieht man, dass der Fernverkehr fast zu 100% von der Deutschen Bahn beherrscht wird, außer man hat das hier in Berlin häufiger mal. Flixtrain ist natürlich noch ein privater Anbieter. Beim Personennahverkehr, da sieht's anders aus, da sind ungefähr 30% Marktanteil bei Wettbewerbern und wie gesagt beim Güterverkehr, auf den man auch immer mitschauen muss, 20%. Grundsätzlich ist die Überlegung dahinter, wenn es mehr Wettbewerb zwischen mehr Marktteilnehmern gibt, dann könnte sich das positiv auf die Qualität auswirken, weil es halt unterschiedliche Herangehensweisen gibt und potenziell könnte das dann auch irgendwann mal die Preise senken.
Gibt es da Vorbilder im Ausland, wo das funktioniert hat oder vielleicht auch nicht funktioniert hat? Ich denke da immer, Großbritannien hatte ja so einen ähnlichen Plan, so eine ähnliche Debatte und hat sowas ja auch realisiert.
Also Großbritannien, glaube ich, zählt da jetzt nicht unbedingt dazu, aber Spanien wurde angeführt, auch unter anderem erwähnt von der Monopolkommission. Da hätte sich dann durch die Trennung von Betrieb und Netz der Wettbewerb verbessert, die Preise wären gefallen. Positiv schaut man da auch ein bisschen nach Italien. Da gibt es ein lebhaftes Angebot an Hochgeschwindigkeitsverbindungen, wohinter dann auch zwei Anbieter stehen, die sich dort einen lebhaften Wettbewerb liefern. Wobei ich auch darauf hinweisen will, dass jetzt Entflechtung Wettbewerb nicht nur positive Folgen haben muss oder automatisch positive Folgen haben kann. Wenn man zum Beispiel auf Abellio schaut, diejenigen, die in Nordrhein-Westfalen mit dem Nahverkehr unterwegs sind, die werden diesen Namen vielleicht leidvoller. Ja, ich denke an dich, Tobias. Ich weiß, dass du mit der Bahn häufiger auch pendelst nach Köln ins Funkhaus. Da war es so, das ist eine Tochter der niederländischen Staatsbahn gewesen, die vor allem im Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen aktiv war. Wenn ich das richtig gesehen habe, ein Sechstel der Strecken betrieben hat, aber insolvent gegangen ist. Strecken mussten neu vergeben werden. Für die Fahrgäste war es eine schwierige Zeit. Es gab Zugausfälle, es gab einfach keinen zuverlässigen Anbieter. Und jetzt gibt es einen Riesenrechtsstreit darum, ob die Verkehrsverbünde Abellio nicht genug bezahlt haben oder ob Abellio einfach schlecht gearbeitet hat. Das geht jetzt vor Gericht und wird sich sicherlich über einige Zeit noch hinziehen.
Okay, aber jetzt hier zu dieser Debatte zurück, Aufspaltung der Deutschen Bahn. Wie sehen denn da die Reaktionen aus in dieser ganzen Debatte? Fangen wir vielleicht mal an bei der Bahn. Was sagt die Bahn zu solchen Plänen?
Ja, da hat sich der parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium, der hat sich dazu geäußert, Michael Theurer, hat gesagt, ich finde so ein bisschen suffisant, es wäre doch schön, wenn sich die Union mit Vorschlägen einbringt. Man muss dazu sagen, dass man in der Ampelkoalition im Moment auch nicht untätig ist. Es gibt den Koalitionsvertrag, der sagt, die Bahn soll als integrierter Konzern, das heißt in der Form neu bleiben, aber man möchte die Verantwortung etwas verändern und dafür soll es ab 2024 eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft geben. Also das heißt, die vor allem sich um das Netz kümmert. Das heißt, Investitionen, die für den Ausbau der Schiene gedacht sind, die sollen auch dort in dieser Infrastrukturgesellschaft bleiben. Beziehungsweise auch Gewinne, die dort erwirtschaftet werden, sollen nicht mehr abfließen. Das heißt, es soll mehr Geld im Netz verbleiben. Man will damit das Netz stärken. Und Was im Moment halt auch sein wird, da werden dann Hörerinnen und Hörer im Südwesten, die uns vielleicht von dort aus Baden-Württemberg zuhören, Stichwort ist Riedbahn. Dort wird man nämlich in den kommenden Monaten etwas erleben, nämlich die sogenannte Korridorsanierung, dass man nämlich ganze Korridore, vor allem auch die hochbelasteten, für mehrere Monate komplett stilllegt. Das sind die zwei Punkte, die ich im Moment ganz deutlich auch mit Volker Wissing und seiner Bahnpolitik verbinde.
Nadine, jetzt gibt es ja auch mehrere Interessengruppen, die sich zusammensetzen, vor allen Dingen aus Menschen, die viel Bahn fahren und die da ein ganz besonderes Auge drauf haben, was bei der Bahn alles passiert. Was ist denn von solchen Organisationen zu hören?
Das ist eigentlich ganz interessant. Ich war vielleicht aus dem Nähkästchen etwas geplaudert. Ich war letzte Woche abends eingeladen bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, größte Gewerkschaft innerhalb sozusagen dieses deutschen Bahnkosmoses, Konkurrent zur GDL, der Gewerkschaft der Lokführer. Die haben so eine Art Frühlingsempfang gemacht und da ist man ganz eindeutig gegen diese Trennungspläne gewesen und man hat einen wichtigen politischen Verbündeten, das ist die SPD, aus deren Reihen waren wirklich, ich fand auffallend viele Leute auch bei diesem Frühlingsempfang. Und da sagt man, nein, wir wollen diese Aufspaltung jetzt nicht. Wir versuchen das jetzt erstmal mit dieser Infrastrukturgesellschaft. Eine Aufspaltung, eine Trennung, das wäre eine Operation am offenen Herzen. Das würde den Konzern über Jahre beschäftigen. Das heißt auch quasi lahmlegen politisch. Etwas anders sieht man es tatsächlich bei den Koalitionspartnern, bei den Grünen, bei der FDP. Da gab es zumindest in den Wahlkampfzeiten 2021 stärkere Bestrebungen, die Bahn, also Betrieb und Netz stärker voneinander zu trennen, unter diesem Wettbewerbsgedanken, Klammer auf, für die FDP sehr wichtig. Und wenn man jetzt ein bisschen weiterschaut, so in die organisierte Verbändelandschaft, da ist es so, dass die GDL, also das heißt die andere Gewerkschaft, grundsätzlich für so eine Entflechtung ist, aber auch vor überzogenen Erwartungen gewarnt hat und sagt, so oder so, es müssen Milliardeninvestitionen in die Schiene gehen. Das ist durch die Entflechtung allein, wird das nicht kommen. Und der Fahrgastverband Pro Bahn, der steht dem Ganzen auch eher positiv gegenüber. Die sagen, das Netz soll nicht gewinnorientiert sein, sondern gemeinwohlorientiert sein. Also das heißt auch, wichtig ist, das Geld dann auch im Schienennetz zu halten.
Und Nadine, weil du dich ja so viel mit diesem Thema beschäftigst, was ist denn deine Meinung?
Ich glaube, es ist schon wichtig, bei einem Verkehrsträger, der auch für den Klimaschutz, auch für diesen schwierigen Punkt Klimaschutz im Verkehr so wichtig ist und wie gesagt, nicht nur für den Personenverkehr, sondern auch beim Thema Güterverkehr, dieses Ziel, was man hat, 25% der Güter auf der Schiene zu transportieren bei steigendem Verkehrsvolumen, das ist eine Riesenaufgabe, wo auch die Industrie drunter leidet, also genauso sozusagen wie wir als Fahrgäste, denke ich, muss da auf jeden Fall was passieren. Mein Eindruck ist, dass man im Moment eher in so einer Krisenbewältigungsphase ist, wo viel Geld jetzt erstmal im System verbaut werden muss. Das heißt, ich glaube, dass für so radikale Lösungen jetzt nicht die Zeit ist. Ich glaube, es ist gut, jetzt auf den Gesetzentwurf für diese Infrastrukturgesellschaft zu warten. Der soll noch im ersten Halbjahr 2023 kommen, dann auf die Umsetzung zu warten, ab dem 1. Januar 2024 dieser gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft, nach einem Jahr vielleicht anderthalb Mal irgendwie so eine erste Bilanz zu ziehen und sich dann zu überlegen, welche Erfahrungen haben wir gewonnen und ist das vielleicht der erste Schritt gewesen zu einer noch stärkeren Entflechtung. Im Moment würde ich sagen, für Radikalkuren ist mein Eindruck, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
Also, die Debatte läuft über eine mögliche Aufspaltung der Deutschen Bahn in ihre unterschiedlichen Einzelteile. Nadine Lindner hat uns das erklärt. Vielen Dank dir, Nadine, und auch danke für deine klare Meinung.
Ja, liebe Grüße nach Köln. Ciao, danke, Tobias.
Eine mögliche Zerschlagung der Bahn, eine Berliner Olympia-Bewerbung und die erneute Kandidatur von Joe Biden. Das waren unsere Themen heute hier bei Der Tag in dieser Ausgabe vom 25. April 2023. Was gefällt und was nicht gefällt, das lesen wir immer gerne. dertag@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Im Team waren heute Barbara Schmidt-Matern und Tobias Armbruster. Vielen Dank und ciao.